NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Alexandra Friedrich und Piero Raschdorf, diplomierter Politikwissenschaftler und zertifizierter Mediator. Er kennt sich aus mit Marketing und Wahlkampf, hält Vorträge und gibt Workshops in Sachen Diversität. Er legt auf, kuratiert Festivals, gibt Bücher heraus und schreibt sie vor allem. Auch das aktuelle Buch heißt Die neue Höflichkeit über eine Tugend und wie sie uns wieder zusammenbringt. Sie merken es, Piero Raschdorf ist ein Mann mit vielen Facetten, ein Leben mit vielen, nicht nur beruflichen, sondern auch geografischen Stationen. 1981 in Ruanda zur Welt gekommen, in Timmel bei Aurich groß geworden und dann viele Jahre in Hamburg gewesen, ein Zwischenstopp in Berlin und seit einigen Jahren nun ist er in München zu Hause und von dort ist er mir zugeschaltet. Hallo, Piero Raschdorf.
Hallihallo. Moin und Servus.
Sehr schön, da ist ja alles dabei. Ja, zum Einstieg eine Frage, per Du oder per Sie. Das ist ja ein Thema, das auch im Buch verhandelt wird und die ich, um das mal transparent zu machen, oft auch hier zum Beginn von das Gespräch stelle, normalerweise vor dem Start der Aufnahmetaste. Man ist ja in der Kulturbranche schnell beim Du. Manchmal treffe ich, wie auch in unserem Fall, die Gesprächspartner nicht zum ersten Mal. Ich mag aber, dass Sie, dieses Formale, ändert die Gesprächshaltung. Wie denken Sie darüber nach im Sinne der neuen Höflichkeit und wie wollen wir es halten?
Ich denke da ähnlich. Ich mag manchmal das Sie. Es gibt eine gewisse Förmlichkeit, es gibt eine gewisse Distanz. Es gibt bei mir eine Form von Reflexion, wie möchte ich mit meinem Gegenüber tatsächlich umgehen. Es ist so eine Art kurze Stopptaste, um darüber nachzudenken, wie wollen wir nun miteinander umgehen. Zu mir passt aber, wenn ich in mich reinhorche, so würde ich sagen, dass Du sehr gut, dementsprechend können wir gerne auf Du wechseln.
Sehr schön, denn wie angedeutet, wir haben ja schon mal zusammengesprochen hier in das Gespräch zum ersten Buch Schwarz-Rot-Wir und sind schon mal zusammen bei einer Modenschau mitgelaufen, das vielleicht auch der Transparenz halber noch an dieser Stelle. Heute soll es aber gehen um die neue Höflichkeit. Im Pressetext zum Buch, da steht, in Politik und Öffentlichkeit verrohen die Sitten. Rassismus, Hass, Rüpeleien sind wieder salonfähig. Woke und Konservative stehen sich mit Fragen gegenüber und sehen sich jeweils auf verlorenen Posten. Wie das so ist mit so Pressetexten, die sollen ja runterbrechen, zuspitzen, catchy sein. Tatsächlich ist ja diese Erzählung der Verrohung unserer Gesellschaft und auch der Polarisierung etwas, das in deinen Augen zu kurz greift. Du sprichst nicht von einer Spaltung, sondern eher von einer Fragmentierung. Was ist denn da der Unterschied?
Fangen wir von vorne an, denn ich glaube, das sind zwei verschiedene Themen. Ich würde schon zum einen sagen, und das ist ja auch ein bisschen die Motivation zu diesem Buch, dass es eine gewisse Verrohung gibt. Und ich glaube, dieses Gefühl habe nicht nur ich. Vor kurzem gab es eine Studie von YouGov, die genau dies abgefragt hat, im Sinne von, hat sich der Ton innerhalb der Gesellschaft des Alltags verändert? Und da kam raus, dass 59% der Deutschen dieses ähnliche Gefühl teilen, dass es rauer geworden ist im Alltag. Auf der anderen Seite, beziehungsweise was dort rein spielt, erst heute habe ich ein Video gesehen von Donald Trump mal wieder, wie er mit einem kleinen Mädchen redet, das über ihre Erfahrungen, ihres Hobbys gesprochen hat, in Bezug, dass sie gerne Volleyball spielt und er ein wenig lächerlich abgetan hat, im Sinne, du bist ja eigentlich viel zu klein, dafür möchtest du nicht eine andere Sportart ausüben. Dazu passend auch erinnern wir uns an den Bundeskanzler bei einem Bürgerdialog, als eine krebskranke, wenn nicht sogar, glaube ich, sehr schwer kranke, bis, ich glaube, in der Presse stand sogar todeskranke Frau nach den Gesundheitsreformen fragte und sie die Befürchtung hat, dass dies negativ für sie und ihre weitere Behandlung sein könnte und er sehr unempathisch auf sie auf der reinen Sachebene, wenn nicht sogar schroff, gehandelt hat und man jegliche Form von Empathie vermisst hat. Worauf will ich hinaus? Man spürt auf der einen Seite, dass wir im Alltag tatsächlich so eine, ja, es wird roher und auch sogenannte Eliten beziehungsweise die Politik nimmt dies auch an, beziehungsweise wer ist es? Kupfern wir das ab? Ist da auch eine falsche Vorbildfunktion? Was hat sich da gegebenenfalls auch verschoben? Das sehe ich schon sehr als sehr bedenklich. Auf der anderen Seite, was du auch angesprochen hattest, hat man ja das Gefühl, die gesamte Gesellschaft ist gespalten. Dies sehe ich in der Form nicht. Da gibt es ja mittlerweile auch viele, viele Studien dazu. Es ist schon so, dass es gewisse Themen gibt, wie Umweltpolitik, wie Klima, wie große Gesellschaftsfragen, wo man nicht mehr miteinander in den Dialog kommt. Aber eine komplette Auseinanderdriftung der Gesellschaft, die sogenannte Spaltung, das ist, glaube ich, medial immer schön zu erzählen, ist aber real in der Gesellschaft nicht vorhanden.
Über diese vermeintliche Verrohung, über das zunehmende Unvermögen, zum Beispiel andere Positionen auszuhalten, Konflikte sachlich auszutragen, darüber wird ja viel gesprochen und geschrieben, auch überlegt, was die Ursachen sind. Wie sieht's denn mit dem konstruktiven Nachdenken darüber aus? Passiert das auch genug? Was meinst du?
Ich glaube, zu wenig und vor allen Dingen auch zu wenig im Alltag. Deswegen habe ich ja letztendlich auch dieses Buch geschrieben. Es ist ja eine Art Einladung, um genau darüber nachzudenken, wie möchten wir eigentlich miteinander in den Kontakt treten. Also sprich, auf der einen Seite spüren wir alle eine gewisse Verrohung innerhalb von Gesprächen, von Dialogen. Aber was tun wir eigentlich selbst? Wo ist eigentlich selbst unsere Empathie letztendlich geblieben? Und das Buch ist, beziehungsweise die Frage, was ist eigentlich die neue Höflichkeit, ist auch zu verstehen als Einladung zu der Frage, welche Art von Mensch möchte ich eigentlich sein. Ich greife damit jetzt ein bisschen was vor, aber das passt da ganz gut rein.
Wie kann Höflichkeit etwas ändern, wenn das Problem ja eigentlich schon viel früher anfängt im Denken, ja, oder?
Das ist ganz spannend, weil genau darum geht es, dass ich sage, es geht eben nicht um sogenannte Etikette, es geht nicht um Benimmregeln, es geht mir nicht um ein starres System. Daran denkt man ja ganz gerne, wenn man an Höflichkeit denkt oder darüber spricht. Mir geht es aber in der Tat um genau das Nachdenken, welche Art von Mensch in meiner Handlung möchte ich eigentlich sein. Das ist ja auch eine grundsätzliche Frage in der sogenannten Tugendethik. Das sage ich jetzt mal, weil wir ja in Deutschland ja sehr gerne über Tugenden reden. Genau darüber nachzudenken, ist mein Handeln eigentlich gut?
Wenn wir auf das schauen, was man als allererstes mit Höflichkeit verbindet, dann fällt vielen sicher Adolf Freiherr von Knigge ein. Neben Statistiken und Ideen von SoziologInnen, PhilosophInnen und PolitikwissenschaftlerInnen beziehst du dich ja auch auf Knigge. Der hatte gerade am 6. Mai seinen 230. Todestag sein Buch über den Umgang mit Menschen, was wir gemeinhin Knigge nennen, ist 1788 erschienen und gibt dir jetzt heute Orientierung. Was erzählt Knigge denn fürs Heute?
Ich habe mich in der Tat mit Knigge auseinandergesetzt im Zuge des Schreibprozesses. Der erste Gedanke, der mir kam, Mensch, dieses Buch müssen alle lesen. Dieses Buch müssen vor allen Dingen Politiker lesen. Dieses Buch hat viel mehr als das, was oftmals heutzutage daraus gemacht wird. Also wenn wir in die Buchhandlung gehen und uns die Knigge-Bücher beziehungsweise die sogenannten Benimmregeln etc. uns anschauen, das hat oftmals gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit der Grundintention zu tun, worum es bei Knigge geht. Denn letztendlich ist er auch, wir gehen zurück auf die Vorzeit der Französischen Revolution und wir sehen, dass eigentlich Knigge auch ein Aufklärer ist, so würde ich sagen, und auch sich darüber Gedanken gemacht hat, trotz des Regelwerks, was es natürlich in diesem Buch es gibt, es sich die Frage gestellt hat, was heißt es eigentlich, in einer Gesellschaft mit Ständen miteinander umzugehen? Und transferieren wir dies in unsere heutige Zeit? Dann wird es nämlich ganz spannend, geht es nämlich auch um die Frage, wie wollen wir in einer heterogenen Gesellschaft, und das beschäftigt mich ja natürlich wieder, miteinander umgehen? Ist es ein starres Prinzip? Brauchen wir eine Art von Leitkultur? Was ist es eigentlich, was uns zusammenhält und was gibt einem das Gefühl von Zugehörigkeit? Und da sage ich eben nicht, nein, wir brauchen keine Art von Leitkultur, wir brauchen kein starres System. Es muss ein wenig freier sein. Wir müssen einmal es auch anerkennen, das hattest du ja auch gesagt. Es fängt beim Denken, bei unserer Haltung, also Haltung im Sinne auch, wie schaue ich auch auf die Welt, wie schaue ich auf meine Mitmenschen letztendlich an. Und da fängt es natürlich auch damit an, dass wir dies auch akzeptieren, dass wir in einer heterogenen Gesellschaft leben. Und dann müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, was heißt das im Umgang mit den Menschen?
Du hast gerade den Begriff Zugehörigkeit benutzt, im letzten Buch schon Schwarz-Rot-Wir, genauso im aktuellen und auch in der Anthologie, die du herausgibst, Joy, vielleicht kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Ich würde fast sagen, in deinem gesamten Tun geht's um Zugehörigkeit, Verbundenheit, ein Wir-Gefühl, das andere nicht ausgrenzt. Aber kann es das überhaupt geben, ein Wir ohne ein Ihr, ist das denkbar?
Ich würde das nicht zwingend ausschließen, so wie es jetzt formuliert wurde, denn die Frage der Zugehörigkeit ist schon zentral, wenn wir in einer heterogenen Gesellschaft sprechen. Wie fühlen wir uns alle oder wie fühlen sich die meisten dieser Gesellschaft zugehörig und was müssen wir tun, damit dies letztendlich gelingt? Und da sage ich letztendlich nun klar, wir brauchen in einer Demokratie, in einem politischen System gewisse Regeln, aber kulturelle Normen, die dann stark, glaube ich, gesetzt werden dann durch gewisse Gedanken. Wir hatten jetzt gerade hier zum Beispiel in Bayern diese Idee, dass in Schulen die Bayernhymne und die Nationalhymne oder die Europahymne gesungen wird. Ich bezweifle ein bisschen, dass solche kulturellen Normen dazu führen, dass sich mehr Kinder in einer vielfältigen Klasse beispielsweise zugehörig fühlt. Dazu braucht es, glaube ich, mehr. Ich denke eher, das führt zu einer Art von, könnte man fast schon sagen, Gegenwehr, wenn da etwas aufoktroyiert wird. Es geht da, glaube ich, viel mehr um Anerkennung von Teilhabe, von faire Chancen. Dann fühlen sich Menschen viel mehr zugehörig. Das ist, denke ich, zentral. Aber auch nochmal zurückzukommen, das will ich schon nochmal betonen, so wie du es gerade auch zu Beginn gesagt hast, ja, in mir ist da so eine Form von Sehnsucht vielleicht nach Zugehörigkeit, was wiederum nicht bedeutet, dass ich mich nicht zugehörig fühle, aber es ist schon so, dass das immer ein Begleiter meines Lebens ist und das sagt halt jemand, der schon von sich behaupten kann, ja, ich bin zwar ein schwarzer Mann auf der einen Seite, auf der anderen Seite bin ich aber doch gut aufgewachsen, blicke eigentlich positiv auch auf mein Leben und auf die Vergangenheit zurück. Was ich damit sagen will, auch ich verspüre dieses Gefühl von dem Wunsch nach Zugehörigkeit. Auch ich tue relativ viel dafür, kämpfe in Anführungsstrichen immer wieder dafür, dass dies passiert und dass meine Umgebung und dass die Gesellschaft, in der ich lebe, ja, besser für mich lebenswerter letztendlich gesehen wird. Und wenn ich mich dann anschaue, denke ich mich, oh Gott, wie fühlen sich dann viele, viele andere, die vielleicht auch nicht so gut aufgewachsen sind, wie ich es bin.
Ja, im Buch Die neue Höflichkeit stellst du da als eine Praxis vor und formulierst da ganz konkret auch Vorschläge, wie man eben auch dieses Zugehörigkeitsgefühl unter anderem schaffen kann. Ob jetzt Hymnen da die richtige Lösung sind, wahrscheinlich nicht, aber die Bedeutung von Ritualen und in die Richtung geht das ja vielleicht auch, die hebst du ja durchaus vor. Was können das für Rituale sein in ja, dieser eher säkularisierten Gesellschaft? Was bieten uns Rituale?
Ich glaube ganz viel. Es ist ja auch eine Art von Erinnerung an das, was vielleicht auch in Teilen verloren gegangen ist. Sitzt die Familie beim Abendbrot noch zusammen? Dieses klassische, fast schon deutsches Bild, was man so im Kopf hat. Das gibt aber, glaube ich, gerade in einer so beschleunigten Gesellschaft, in der wir uns derzeit befinden, für einen selbst sehr viel. Wir hatten vorhin gesagt, es beginnt eigentlich bei uns im Kopf und ich glaube, dass solche Rituale eine gewisse Ruhe reinbringen, um überhaupt solche großen Fragen über welche Art von Mensch möchte ich eigentlich sein, beantworten zu können. Ich möchte mal zurückzukommen auf die grundsätzliche Motivation von dem Buch und die entsteht nämlich genau im Kleinen und darum geht es mir letztendlich ja auch in diesem Buch. Ich spreche auch sehr viel über Diagnose der Gesellschaft und wo es letztendlich herkommt und. Aber mir geht es vor allen Dingen aber auch um den zwischenmenschlichen Umgang, denn die Motivation war letztendlich auch, dass Menschen vor allen Dingen bei der letzten Lesereise auf mich vermehrt zukamen und sagten, ich habe keine Worte mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit Ihnen in Bezug auf Diversität, Diversity-Themen sprechen kann. Ich möchte es, ich bin dem Ganzen offen, aber mir fehlen die Worte und ich habe eine gewisse Angst, darüber zu sprechen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es auch Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, sie haben so ein bisschen vergessen, dass es gar nicht so schwer ist, nicht beleidigend beziehungsweise nicht rassistisch in ihrer Sprache zu sein, weil sie vergessen haben, man kann einfach auch höflich miteinander umgehen, respektvoll miteinander umgehen. Wie spreche ich jemanden an? Und das ist ein bisschen der Kern, daher auch eine Erinnerung, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen?
Ja, über die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir es tun und wie wir es tun könnten, sollten, steht ja viel im Buch, deine Diagnose, wir führen Diskussionen, als müssten wir sie gewinnen, nicht als könnten wir einander verstehen, also diese Haltung im Gespräch. Und auch da wirst du ja sehr konkret, also du bist kein Smalltalk-Fan, aber trotzdem lobst du zum Beispiel den harmlosen Schnack und empfiehlst ihn mal über das Wetter, Fußball oder den nächsten Urlaub zu sprechen. Mhm. Welche Kraft wohnt denn dem inne?
Ich glaube, da kommt so ein bisschen auch das Landkind in mir durch. Ich bin ja in einem sehr kleinen Dorf in Ostfriesland groß geworden. Und auch wenn wir nicht viel reden, wir Ostfriesen, ist es aber dann trotzdem schon so, dass das kurze Gespräch viel in sich tragen kann. Ich schweife aber gerade ein wenig ab.
Gerne.
In meiner Nostalgie.
Mehr davon.
Bisschen romantisch. Gerade wenn man natürlich jetzt hier in München, so gerne ich auch München mag, aber ich vermisse letztendlich auch meine Heimat und Norddeutschland.
Ach, aber ich hätte gedacht, dass man da im Biergarten vielleicht sogar eher noch so einen Smalltalk findet.
Dieses Bild wurde, glaube ich, sehr gut medial beziehungsweise auch werblich aufgebaut, ob das dann tatsächlich so ist. Ich glaube, da kann man, glaube ich, teilweise auch ein Fragezeichen hintersetzen. Aber das ist ein anderes Thema. Der Smalltalk, ich glaube, der Smalltalk ist ein bisschen verkannt. Ich verstehe vollkommen, wenn Menschen sagen, der Smalltalk ist mir zu oberflächlich. Das geht mir in Teilen auch so. Und daran merkt man aber auch, wie der Ton auch rauer geworden ist, dass wir es ja auch wahnsinnig mögen, wenn auf der Straße, wenn in der Straßenbahn, in der Tram, wie auch immer Menschen uns anlächeln, wenn wir merken, mein Gegenüber, den ich jetzt gar nicht kenne, darum geht's ja, den ich gar nicht kenne, auf einmal nur freundlich zu mir ist. Das macht also etwas mit einem. Und das Schöne, finde ich, an dem Smalltalk ist ja, wir suchen in einem kurzen Moment eine gewisse Gemeinsamkeit. Es ist dieses kurze Suchen, wo treffen wir uns letztendlich auch inhaltlich. Und danach kann man sich ja immer noch entscheiden, gehe ich raus, weil es für mich doch zu oberflächlich bleibt, oder führe ich dieses Gespräch weiter und es wird tiefgreifender. Aber dieser freundliche Smalltalk, so würde ich sagen, in dem wohnt, glaube ich, schon eine große Kraft. Und ich glaube, diesen sollten wir teilweise gerade mit natürlich fremden Menschen suchen. Und das gibt, glaube ich, ganz schön viel.
Ja, und um diesen Smalltalk mit fremden Menschen zu suchen, braucht es natürlich auch die Gelegenheit. Du betonst da auch die Bedeutung sozialer Orte. Also der Biergarten wäre da vielleicht einer, Verein, Jugendclub. Was zeichnet diese sozialen Orte aus? Was brauchen die, um produktiv zu sein jetzt im Sinne der neuen Höflichkeit?
Ja, ich komme auf diese sozialen Orte, weil ich denke, das merken viele Menschen auch gerade in Großstädten, diese vermeintliche Durchmischung, die herrscht auch gerade jetzt hier zum Beispiel in München gar nicht so stark vor. Wenn wir in Schwabing, Haidhausen leben oder jetzt auch in Hamburg, in Eimsbüttel, Altona, da ist diese soziale Durchmischung relativ gering. Und das birgt natürlich auch gewisse Gefahren, beziehungsweise kommen wir halt eben nicht in den Dialog mit anderen. Und darum geht es mir. Wir müssen letztendlich auch Orte aufsuchen und die muss es auch geben. Ich komme ja in dem Buch ja auch stark auf die Jugend zu sprechen. Wo bewegt sie sich eigentlich? Ich selber war früher oft in Jugendzentren und habe mir die Frage gestellt, gibt es die eigentlich heute noch? Wo treffen sich eigentlich heute Jugendliche? Die Jugend ist ja auch ein wenig vergessen, wenn wir nicht gerade über die Wehrpflicht reden. Man schimpft ja dann doch lieber eher über sie, als sie mit einzubinden. Gerade wenn wir jetzt über Teilhabe und faire Chancen reden, das wäre, glaube ich, schon auch unfassbar wichtig, mehr mit der Jugend zu sprechen und sie auch ernster zu nehmen. Und um zurückzukommen, wo treffen sie sich? Wir haben weniger Jugendzentren in Deutschland. Im Osten Deutschlands haben wir sie fast gar nicht. Wo bewegen sie sich also? Sie sind oftmals in Malls, sie sind oftmals bei McDonald's. Dort gibt es schnelles Internet. Und das ist natürlich ein Stück weit problematisch. Und es wäre schon schön, wenn wir wieder Orte finden, die man auch selbst organisieren kann, wie es ja auch oftmals im Jugendzentrum ist, wo so eine Art von demokratischem Verständnis teilweise ja auch mitgelebt wird und auch mitgelernt wird, ganz unbewusst. Und das ist schon auch hilfreich für den Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft.
Es gibt so 5 Aspekte, die du herausschälst, die die neue Höflichkeit als Praxis ausmachen oder auf denen sie fußt. Die sozialen Orte, den Dialog haben wir schon gestriffen, Ambiguitätstoleranz, auch ein Thema, das viel besprochen ist, also das Aushalten von Widersprüchen.
Aushalten letztendlich auch von Zwischenräumen. Also wir müssen es gar nicht so kompliziert machen. Ich glaube, du hattest es vorhin auch schon gesagt, wie funktionieren heutzutage politische Gespräche? Es ist ja oftmals heutzutage so, wenn wir uns in der Kneipe oder in der Gaststätte treffen, da sagt man ja ganz gerne, wir reden jetzt nicht mehr über Politik, weil das wird dann sofort anstrengend oder es wird sofort ein Riesenkonflikt. Das Gleiche haben wir ja auch bei Familienfesten, auf keinen Fall mehr über Politik reden. Das ist ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ja total schade, dass wir nicht mehr darüber reden können, wie wollen wir eigentlich unser Zusammenleben organisieren. Wie wollen wir eigentlich in Freiheit miteinander leben? So grundsätzliche Fragen der Politik. Und also das empfinde ich schon als ein Riesenproblem. Genau für diesen Dialog braucht es aber auch ein Aushalten der anderen Meinung und ein Aushalten dessen oder beziehungsweise auch ein Wahrnehmen, ein Aufnehmen der anderen Meinung, vielleicht auch ein Weiterdenken darüber, ein Spinnen darüber, kann ich daraus was anderes spinnen, eine weitere Idee spinnen, was aber auch nicht heißt, alles akzeptieren zu müssen. Also auch nicht falsch verstehen im Sinne, dass jetzt jede extremistische Meinung richtig ist oder man für sich annehmen muss. Das kenne ich ja aus meinem eigenen Leben ja auch. Wird mir ja auch immer die Frage gestellt, darf ich dieses oder jenes sagen? Ich aber dann das Gefühl habe, naja, das ist dann doch schon ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, das ist rassistisch. Das muss ich jetzt für mich nicht annehmen und hier ist eine gewisse Grenze für mich erreicht. So geht es wiederum auch nicht.
dafür muss man diesen anderen Meinungen ja auch begegnen und vielleicht auch nicht nur im digitalen Raum, sondern eben an den erwähnten sozialen Orten, wo man nochmal vielleicht anders in den Austausch geht als bei zum Beispiel Facebook oder X oder Instagram.
Genau, und ich glaube, das ist schon auch ein weiteres großes Problem. Das mache ich ja in Teilen ja auch in meinem Buch auf, dass die Kommunikation in der Social-Media-Welt, auf der einen Seite wissen wir, dass vor allen Dingen ja auch junge Menschen sich hauptsächlich informieren über Social Media und aber auf der anderen Seite Kommunikation oder der Dialog in der Social-Media-Welt ja nicht auf Austausch, aufeinander eingehen basiert, sondern auf, ich habe eine Meinung und das ist die richtige und dann macht es auch relativ schnell Punkt, bis hin, dass negative Formen eher nach oben gespült werden im Algorithmus als differenzierte Auffassungen.
Genau, auf jeden Fall auch ein Thema, das du behandelst und auch die Kommunikation innerhalb der Politik. Also du beschreibst, dass PolitikerInnen mit ihren Entscheidungen immer auch Maßstäbe setzen, dass ihre Handlungen Normen verschieben, ihr Stil Einfluss hat auf die politische Kultur. Du hast ja früher auch politische Wahlkampfarbeit gemacht, ich glaube unter anderem für Steinmeier. Wie unterschiedlich würden denn deine Beratungen ausfallen, je nachdem, ob du im Sinne der neuen Höflichkeit argumentierst oder ob es um ein Maximum an Wählerstimmen geht? Wäre das sehr unterschiedlich?
Ja, man muss es natürlich auch immer ein bisschen an die Zeit anpassen. Heutzutage sagt man, wir brauchen, also es gibt Auffassungen darüber, die sagen, wir brauchen eine stärkere populistische Linke, also letztendlich auch ein Gegengewicht dessen, was wir teilweise aus dem rechten Lager hören. Ich bin mir da letztendlich nicht ganz so sicher. Ich glaube eher, wir brauchen eine ruhige, vernünftige Politik und wir müssen den Bürgern mehr ein Verständnis darüber geben, wie Regierung funktioniert und vor allen Dingen, beziehungsweise nicht wie sie funktioniert, sondern dass sie funktioniert und nicht nur ein Bild von Streit abbilden. Also ein guter Vergleich ist ja beispielsweise die Regierung in Schleswig-Holstein mit Daniel Günther, der ja sogar mit den Grünen aber relativ ruhig regiert. Aber es gibt letztendlich ein gewisses Verständnis darüber, oh, hier gibt es eine funktionierende Regierung. Auf der anderen Seite glaube ich, was es definitiv auch braucht, ist eine Vision über das zukünftige Leben, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen. Und das fehlt schon an vielen Ecken und Enden, überhaupt ein Bild zu kreieren, was wiederum die Rechtspopulisten sehr gut machen, auch wenn es definitiv nicht mein Bild ist. Aber dieses Bild fehlt letztendlich. Und das braucht es, denke ich, für die Zukunft schon.
Du hast jetzt gerade Daniel Günther genannt. Du schreibst im Buch auch über andere Politiker, die für etwas anderes stehen als das, was gerade anscheinend besonders gut funktioniert, nämlich der Populismus. Du nennst da zum Beispiel Barack Obama. Gut, er ist jetzt aktuell nicht mehr in der Regierung, aber er hat ja damals auf jeden Fall Erfolg gehabt und überzeugt. Jetzt aktuell Sohran Mamdani nennst du zum Beispiel auch den New Yorker Bürgermeister. Was ist bei denen so überzeugend? Gelingt ihnen das, was du gerade geschildert hast, was es braucht?
Was denen vor allen Dingen, und da kommen wir jetzt auf Wahlkampf zu sprechen, die anders machen, also ich habe den New Yorker Bürgermeister, aber wir können aber auch in die Niederlande schauen mit Rob Jütten, dass sie ein positives Bild vor allen Dingen vermitteln. Denn das, was natürlich Populisten und Rechtspopulisten machen, es braucht immer eine Art von Weltuntergangsstimmung. Ein Bild von, eigentlich ist die Gesellschaft vollkommen kaputt. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Und man muss immer wütend sein. Und immer sind die anderen schuld. Man guckt auf keinen Fall zu sich selbst. Es sind immer die anderen schuld. Oder es braucht auch das andere. Deswegen brauchen sie auch die Migranten in irgendeiner Form, die natürlich immer das Böse darstellen. Und das ist natürlich schon ganz interessant, dass es trotz dieses rechtspopulistischen Trends, in dem wir ja nach wie vor leben, wir reden gerade wieder weniger drüber, aber das wird jetzt in der nächsten Zeit wieder aufs Tableau kommen und das ist schlimm. Das ist, man kann es nicht anders sagen, das ist schlimm und gefährlich. Das hat Auswirkungen, das dürfen wir, denke ich, nicht aussitzen.
Du sagst jetzt, das ist schlimm und das ist gefährlich und generell, wenn wir die Nachrichten schauen, gibt es wenig Anlass zum Optimismus. Du sorgst dich, ich glaube, das stand auch in dem Pressetext zu deinem Buch, dass wir das Gute im Menschen aus den Augen verlieren. Aber wie kann man überhaupt weiter daran glauben? Wann hast du zuletzt das Gute im Menschen gefühlt?
Als ich das Buch geschrieben habe, ist es tatsächlich wirklich schwer. Aber ich glaube, da bin ich Optimist, schon daran, es ist in uns. Ich begründe dies ja auch in meinem Buch. Ich habe ein klar positives Menschenbild, dass der Mensch im Kern nicht per se schlecht ist Und ich glaube, es braucht diese Erinnerung. Ich habe ja die Beispiele in meinem Buch, ich glaube, ausgiebig aufgezählt von Michael Tomasello, Forschung mit Schimpansen. Es gibt Beobachtungen bei Babys und Kleinkindern, wie kooperativ sind wir. Letztendlich kommt raus, der Mensch ist kooperativ. Und ich glaube, das haben wir letztendlich vergessen. Weil auf der anderen Seite, wir haben gerade über Populismus gesprochen, die brauchen auch dieses Bild Recht des Stärkeren, dieses Bild, nur die eine Seite kann gewinnen, indem er sich durch Ausgrenzung durchsetzt. Aber dieses Bild zerbricht, wenn wir genau uns erinnern, dass wir aber eigentlich kooperative soziale Wesen sind. Und dies sind wir ja oftmals im Kleinen auch. Wenn wir in Vereine reingucken, wenn wir das Vereinsleben uns angucken, wo wir mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, das ist ja auch kann ein Ort sein, jeder weiß es, der in einem Sportverein aktiv ist, wo wir sehr, sehr unterschiedliche soziale Gruppen haben, die einen kleinen Nenner haben und zusammen kooperativ letztendlich miteinander umgehen. Ja, ich weiß, da gibt es auch viele Konflikte, aber wir lernen ja unfassbar viel gerade an solchen Orten und da müssen wir wieder mehr hin.
Piero Raschdorf, die neue Höflichkeit über eine Tugend und wie sie uns wieder zusammenbringt, erscheint bei Klettkotter, kostet 22 Euro. Und ich sage vielen Dank, Piero Raschdorf.
Vielen herzlichen Dank, lieben Dank.
MDR Kultur.